24-Stunden-Lügner wird Kind Gottes. Grüß dich und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute habe ich wieder einen Studiogast und mich freut sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Benni.
Grüß dich, Martin. Mich freut auch sehr. Danke.
Schön, dass du Zeit nimmst. Zuerst darf ich dich bitten, dass du mal kurz unseren Zuhörern ein bisschen vorstellst.
Ja, das mache ich gern. Ich bin der Benjamin, bin 42 Jahre alt. Und vom Beruf bin ich Ingenieur für Elektronik und arbeite gerade in Linz bei einer Firma, die machen selbstfahrende Stapler und Fahrzeuge und wohne in Steyr.
Danke. Ich habe mich so amüsiert über diesen ersten Aufhängersatz, 24-Stunden-Lügner. Das ist einmal amüsant, aber magst du vielleicht das ein bisschen erläutern, wie es warum wir diesen Titel gewählt haben.
Ja, ist ganz witzig. Also ich bin in Rumänien geboren, bin von dort gebürtig. Und als wir noch in Rumänien gelebt haben, ich bin mit 9 Jahren ungefähr nach Österreich gekommen, habe ich, meine Mama ist eines Tages mit mir zum Hausarzt gegangen, weil ich anscheinend in jedem Satz gelogen habe. Und sie war schon so frustriert und verzweifelt, dass sie nicht mehr gewusst hat, was sie mit dann, keine Ahnung, wie alt ich da, 6, 7, irgendwie so herum gewesen sein muss, dass sie so verzweifelt war und nicht mehr gewusst hat, was mit diesem Kind tun soll, weil ich in jedem Satz gelogen habe. Das war...
Entschuldigung, ja. Ich weiß nicht, was dieser Satz mit mir macht. Ich habe vorher schon die ganze Zeit gelacht und jetzt wieder. Okay, 6, 7 Jahre alt gewesen und in jedem Satz gelogen. Das finde ich schon mal irgendwie lustig. Ich meine, es ist sicher nicht lustig für die Eltern, weil dass man dann zum Hausarzt geht. Mit seinem Kind ist sicher nicht leicht. Ja. Und das war ja im Kommunismus damals. Mhm. Und was ja da fast nur überraschender ist, dass deine Eltern ja gläubige Christen sind oder waren.
Ja, genau.
Also das ist ja dann nur viel schwieriger, diesen Schritt zu tun.
Ja, also ich komme ja aus, also meine Eltern sind gläubig gewesen, sie haben die Bibel eigentlich schon immer, kann ich nicht sagen, gelesen, aber die Bibel war bei uns zu Hause gang und gäbe und wir sind auch regelmäßig in die christliche Kirchengemeinde gegangen und für meine Eltern war Gott und der Herr Jesus einfach immer schon sehr wichtig und sie wollten das uns auch Kindern so vermitteln und weitergeben und auch für meine Eltern war es total wichtig, dass sie ehrlich sind und nicht lügen. Mhm. Natürlich waren sie nicht perfekt, das möchte ich gar nicht damit sagen. Und ein Ausdruck davon zum Beispiel war, mein Papa hat im Kolhosen gearbeitet in Rumänien damals, in der Kommunismus. Und für Gläubige war es schon schwierig, in Rumänien zu leben.
Magst du kurz ein bisschen erklären, was das ist, was das für eine Firma ist? Oder
was Kolhosen sind, das war sozusagen die kommunistische Landwirtschaft, ja, eigentlich ein Riesenkonzern sozusagen.
Staatlich
war aber das. Staatlich, genau, es war staatlich geführt. Und es war schwierig für Gläubige, dass sie wichtige Posten sozusagen irgendwie kriegen. Du musstest bei der Partei dabei sein. Mhm. Aber und die Gläubigen waren, man hat sie ausgelacht und teilweise auch verfolgt in anderen Gegenden von Rumänien. Und aber solche Posten, wo es darum ging, dass man kein Geld veruntreut, also da, wo es um Geld ging oder Lager, Arbeiter, da wo man halt was stehlen kann, da hat man sehr gerne Christen hergenommen, Gläubige hergenommen, weil man gewusst hat, dass sie nicht betrügen und dass sie nicht stehlen. Gell?
Interessant.
Und deswegen hatte der Papa halt diesen Posten als Buchhalter da. Mhm.
Du hast mir vorher auch noch erzählt, dass der Papa ja betrügen, beziehungsweise im Namen des Staates quasi seine Bauern betrügen musste, als Buchhalter in dem Betrieb, weil das halt einfach also ein bisschen korrupt abgelaufen ist, oder?
Genau, also der Papa als Buchhalter, er hat das die Leute, die Bauern bezahlen müssen, die gekommen sind mit ihrer Milch. Ich meine, man hatte eh nicht sehr viel, aber 2-3 Kühe zu Hause und um sich ein bisschen Geld zu verdienen, hat man halt die überflüssige Milch sozusagen dem Staat dann verkauft und der Papa musste sie ausbezahlen und man hat die Milch natürlich, wie heißt das, untersucht halt auf Inhaltsstoffe und er hat das von seinem Chef aufgetragen gekriegt, dass er immer niedrigeren Wert ansagt den Leuten, als das, was wirklich in der Milch drin gewesen ist. Und damit er eben weniger auszahlt. Und das hat den Papa so fertig gemacht und so gewurmt, dass er das sozusagen nicht mehr ausgehalten hat und dann einen Plan gemacht hat, dass er flieht von Rumänien. Mhm. Der ist dann noch vor der Wende geflohen. 88.
Mit Kind und Kegel.
Na, gar nicht. Das ging gar nicht. Also man hatte sowieso keinen Pass und es ist überhaupt kontrolliert worden, wenn du in ein anderes Bundesland gefahren bist. Und da bist gefragt worden, du musstest irgendwie ein Ziel haben. Mhm. Also man konnte nicht einfach so irgendwo hinreisen in Rumänien. Und er ist alleine geflohen, über die grüne Grenze sozusagen, zu Fuß. Eine Woche nach Österreich. Ich glaube eine Woche. Mhm. Und dann ein bisschen später ist dann meine Mama nachgezogen sozusagen, ein halbes Jahr später ungefähr. Mhm. Und dann noch ein halbes Jahr später sind wir Kinder dann offiziell mit dem Flugzeug nach Wien geflogen. Mhm. Genau.
Das interessant. War, wie viele Kinder seid ihr?
Wir sind 4 Kinder, 2 Burschen, 2 Mädels. Und meine kleinste Schwester war damals 8 Wochen, als Papa geflohen ist.
Boah, das war ein schwerer Schritt.
Ja. Genau, und natürlich alles im Geheimen, er hat es nicht einmal seiner Mama gesagt, weil es so gefährlich war. Mhm.
Und dann aber trotzdem relativ noch kurze Zeit wieder vereint worden.
Genau, er ist 88, irgendwann so Sommer 88 geflohen und wir sind dann im November 89 offiziell nachgekommen und im Dezember ist dann der Ceausescu gestürzt worden. Mhm. Also 2 Monate vor der Freiheit sozusagen. Mhm. Aber das hat man natürlich nicht gewusst und nicht riechen können. Mhm.
Du hast dann nur erwähnt, dass du einen Onkel gehabt hast, mit dem du geraucht hast. Ja, das ist jetzt deswegen relevant, weil es was mit dem Glauben oder mit dem Glaubensprozess zu tun gehabt hat, hast vorhin erzählt. Mhm. Aber wie alt warst du damals?
Ja, das war alles noch bevor wir nach Österreich gekommen sind. Das war, da war ich irgendwo so um 7-8 Jahre. Also wir haben eine kleine Landwirtschaft zu Hause gehabt und meine Großeltern auch. Also es war üblich, dass man ein, zwei Kühe gehabt hat, Pferd, wir haben Kutsche und Pferd und Schweine und halt so einen kleinen Bauernhof zu Hause. Und mein Onkel ist auch öfters mit den Kühen auf die Weide gegangen. Da musste man natürlich aufpassen auf die Kühe. Und da bin ich oft mit ihm mitgegangen und irgendwo hat er immer Chickbacker mitgehabt und wir waren da mehrere Jungs und da bin ich auch immer gern mitgegangen, weil konnte ich auch mitrauchen. Es war jetzt nicht so, dass ich jeden Tag geraucht hätte oder so, aber es war, für mich war das so, ich gehöre zu den Großen, es war so cool, so lässig. Und was interessant finde jetzt im Nachhinein, als wir dann nach Österreich gekommen sind, war schon einer meiner Gedanken, woher kriege ich jetzt Chick in Österreich, gell? Weil da habe ich keinen Onkel mehr, der sie besorgt. Und
mit 9 dann quasi.
Mit 9 Jahren. Wahnsinn. Genau. Ja.
Und der Onkel war aber nur ein paar Jahre älter als du quasi.
Genau, der war 3 Jahre älter als ich. Also okay. Er war schon Teenager sozusagen.
Gedurft hätte er auch nicht.
Nein, auch nicht. Also weder von den Eltern noch sonst irgendwie.
Ja, verstehe. Okay. Und als du dann in Österreich warst, hat es Schwierigkeiten gegeben oder es war nicht alles so einfach, oder? Fremdes Land.
Ja, ich will vielleicht noch ein bisschen andere Geschichte aus dem Leben, was dieses Lügen unterbreiten oder was passiert ist, um zu zeigen, wie schwierig meine Eltern mir geglaubt haben oder wie schwierig es für mich gewesen ist, weil sie mir nicht glauben war. Ich habe erzählt, dass wir auch eine kleine Landwirtschaft hatten und wir hatten so 30 Schafe zu Hause. Und manchmal war ich eben an der Reihe, dass ich mit denen auf die Weide gehe. Und das war so langweilig für mich, das war so unnötig, die Arbeit. Und das hat mich überhaupt nicht zart. Und war dann einen Tag draußen, war kaum von den Kindern, von den anderen Kindern aus dem Dorf, war niemand da auf der Weide draußen. Ich alleine, und dann hat mich ein Nachbar geschnappt. Und unser direkter Nachbar war Krimineller. Und auch damals schon und jetzt noch viel schlimmer dann hinterher gewesen. Aber der hat mich dann geschnappt und hat mich irgendwo in ein Gebüsch gebunden, festgebunden. Und ich habe nach einiger Zeit, habe ich es irgendwie geschafft, da aus den Fesseln rauszukommen. Und als ich dann aus diesem Gebüsch raus wollte, stand er davor und hat mich wieder geschnappt und gepackt und hat mich irgendwo woanders hingezahlt, wo es, da war eine Riesengrube, das war eigentlich die Dorfmüllgrube, und man hat immer gesagt, dass da Schlangen drin sind und das gefährlich ist, und wir Kinder hatten echt Respekt vor dieser Grube, und der hat mich da hingezerrt und wollte mich da reinschmeißen in die, und ich kann mich noch gut erinnern, wie er, der war irgendwo bei 20 Jahren oder so und ich war 7, 8, dass er mich da reinschieben wollte, und ich hatte echt eine unglaubliche Kraft, nicht, dass ich sie hatte, aber es war irgendwie so, dass ich dem dagegen stehen konnte. Lang wäre es wahrscheinlich eh nicht gegangen, aber dann ist unser anderer Nachbar gerade vorbeigekommen, zufällig, und also es war sicher nicht zufällig, es war sicher von Gott geführt, dass er dann geschrien hat, hey, was tust du da, und so, und dann hat er mich losgelassen und ist weggelaufen. Und dann, der andere Nachbar hat mich dann nach Hause geschickt. Und ich kam nach Hause, es war schon dämmern, gell. Die Schafe waren schon zu Hause und meine Eltern haben schon auf mich gewartet, gell. Und dadurch, dass ich immer gelogen habe, habe ich ihnen erzählt, was passiert ist. Die haben mir kein Wort geglaubt. Haben gesagt, ja, du hast nur gespielt und hast Zeit vergessen, dass die Schafe schon ohne dich nach Hause kommen und so. Ja, die waren klüger als ich. Ne. Naja, und diese Begebenheit hat auch einfach nachher, oder warum ich es erzähle, weil es einfach ein wichtiger Punkt in meiner Entscheidung dann für Jesus gewesen ist. Genau. Das erzähle ich dann ein bisschen später.
Okay. jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja,
du hast mir gesagt, dass du als Türke angesprochen worden bist von türkischen Frauen.
Genau.
Also als du in Österreich dann warst.
Genau, also wir sind nach Österreich gekommen, sind nach Niederösterreich in Pension ein Jahr gewesen, dann nach Wien übersiedelt. Und da habe ich meine Kindheit und Jugendzeit verbracht. Und ich habe ein bisschen einen starken Bartwuchs, bin eher dunkelhaarig. Und auf der Straße, wo ich einkaufen oder zur Schule gegangen bin, immer wieder stehe ich bei der Ampel und spricht mich irgendeine türkische Frau an, gell. Und ich meine, die Österreicher sind nicht sehr ausländerfreundlich normalerweise, in Wien schon gar nicht, aber ich habe die Türken gehasst. Es war mir so eine Not, und es war sowieso für mich schwierig, als Ausländer hier zu leben und als Kind überhaupt, Teenager dann. Und dann wirst du auch noch von den Türken angesprochen, die auf Türkisch, wo es da einfach immer wieder vor Augen geführt wird, du schaust wie ein Ausländer aus und du bist eh einer, aber als Kind will man eigentlich ein Österreicher sein, man möchte dazugehören und nicht irgendwie Außenseiter sein. Und ich bin einmal von der Schule heimgekommen, war mir so in Not und habe meinen Eltern angeschnauzt, ja, irgendwie gesagt, ab heute rede ich nur mehr Deutsch mit euch. Mhm. Ich will nicht mehr Rumänisch reden. Ich wollte einfach Österreicher sein. Genau. Das hat ihn nicht lang gehalten, weil ich muss dann immer wieder Sachen übersetzen für sie, was ich gerade gesagt habe, und das hat mir auch nicht gefreut.
Verstehe. Okay. Gut, und du hast mir erzählt, dass du immer wieder Zweifel auch gehabt hast bezüglich Gott und Glaube.
Ja, wie gesagt, für meine Eltern war der Herr Jesus und die Bibel und Gottes Wort einfach immer sehr wichtig, und wir haben es gelesen. Wir sind auch in die christliche Gemeinde gegangen, regelmäßig, und es war nicht so eine Pflicht, sondern es war ihnen, man hat es wirklich richtig gesehen, und auch wie mein Papa die Flucht erlebt hat, wie Gott ihm geholfen hat und eingegriffen hat in seinem Leben, war unglaublich. Und lange Zeit war das für mich so der Glaube, oder ich würde sagen, der Gott meines Papas. Also ich habe den faszinierend gefunden, wie Gott ihm geholfen hat. Und an dem habe ich lange festgehalten. Ich war überzeugt, dass es diesen Gott gibt, einfach aufgrund von dem, was mein Papa erzählt hat, wie er ihn erlebt hat und wo er einfach immer wieder auf diesen Fluchtweg von Rumänien nach Österreich immer wieder gebetet hat und ganz klar gesehen hat, dass Gott eingegriffen hat in dieser Situation, da wo sie gewesen sind. Genau. Und ja, das war diese schwierige Zeit auch dann in Österreich. Habe ich schon immer wieder, dadurch, dass ich auch selber in der Bibel gelesen habe und in der Kirchengemeinde da war, ist man immer wieder damit konfrontiert. Und es war mir schon, Jesus war für mich immer wichtig. Aber dann kam die Zeit, wo Teenager-Alter wahrscheinlich, wo ich das hinterfragt habe. Auch wahrscheinlich in der Zeit, wo ich kein Rumäne mehr sein wollte, sondern nur Österreicher. Und habe das einfach alles hinterfragt, was meine Eltern glauben. Weil, wie vorhin gesagt, das war der Glaube meines Papas. Weil er ihn erlebt hat, also Gott erlebt hatte. Und irgendwann, so mit 12 Jahren, habe ich in der Bibel gelesen und ist mir bewusst geworden, dass es gibt keine, also Gott hat keine Enkelkinder, sondern also es geht gar nicht, bei Gott geht es gar nicht, dass du bist der Kind von Johann und dann bist du automatisch, gehörst du auch zu Gott.
Mhm, verstehe.
Sondern Gott hat nur direkte persönliche Beziehungen zu seinen Kindern. Er hat eigene Kinder sozusagen. Genau. Und ist das dann bewusst geworden. Und dann mit 12 habe ich Gott das auch gesagt, ich möchte auch sein Kind werden und ihm gehören. Und habe den Herrn Jesus gebeten, dass er in mein Leben kommt und wir gemeinsam das Leben bestreiten.
Wie alt warst du da?
Ja, da war ich ungefähr 12, mit 12 Jahren. Genau. Und danach habe ich einfach angefangen, noch mehr in der Bibel zu lesen, einfach weil ich diesen Herrn Jesus selber und besser kennenlernen wollte. Genau. Und das war dann schon schwierig, eben mit meinen alten Gewohnheiten abzuschließen, mit den Lügen.
War dir das bewusst, dass du so viel gelogen hast?
Dass ich als Kind so viel gelogen habe, war mir nicht bewusst. Das ist ganz witzig, weil das hat mir meine Mama erzählt, diese Begebenheit mit dem Arzt, dass sie da mit mir zum Hausarzt gegangen ist. Ich habe es in meinem Leben gesehen, und immer wieder denke ich über mein Leben, wenn ich jetzt zurückschaue in mein Leben und auch so, was mich interessiert, wäre ich nicht gläubig an den Herrn Jesus, wäre ich voll der Kriminelle. Also ich wäre sicher mindestens im Drogengeschäft oder wenn nicht andere Sachen, weil mich das einfach, das Verbotene, das kitzelt mich. Genau, und jetzt muss ich einfach immer wieder, also es ist schon viel besser, aber jetzt ist es keine große Versuchung für mich mehr, aber ich merke einfach immer wieder, das Verbotene, das kitzelt mich.
Brauchst du jetzt
Nein, war nicht mehr. Also ich glaube, ich habe in Österreich nie geraucht, seitdem ich da bin.
Okay.
Ich erinnere mich zumindest nicht dran.
Was hat da eigentlich der Hausarzt drauf geantwortet, auf dieses Anliegen deiner Mutter?
Das war ganz witzig, der hat sie ja ausgelacht.
Ja, komisch.
Also abgesehen davon, dass Lügen eh gang und gäbe war in Rumänien, wahrscheinlich eh so wie hier in Österreich. Aber er hat sie ausgelacht, hat gesagt, liebe Frau, gehen Sie nach Hause, der kleine Kerl, der weiß nicht einmal, was Lügen ist.
Ja. Das ist schon irgendwie eine lustige Vorstellung. Okay. Gut, und du hast da durch die Zeit mit Jesus an deiner Seite hast immer wieder mal Bestätigung erfahren, dass Jesus oder dass Gott an deiner Seite ist und dass du auch wirklich auf seine Hilfe zählen kannst. Hast du ein Beispiel?
Also, wie gesagt, Jesus war mir schon immer wichtig und bei dieser Entscheidung, dass ich den Herrn Jesus nachfolge, war mir wichtig, dass es eben nicht der Gott meines Vaters ist, sondern mein persönlicher Gott ist. Und ja, ich habe viel Bibel gelesen und da stehen ganz viele Begebenheiten und Ereignisse. Und grundsätzlich, bis aufs Lügen und in meiner Teenie-Zeit habe ich ein bisschen mit Mädels rumgemacht oder so, aber eigentlich nichts großartig Schlimmes in ja, menschlicher Sicht oder weltlicher Sicht sozusagen.
Niemanden umgebracht.
Niemanden umgebracht, keine Drogen konsumiert, nur Nikotin als Kind, voll arg. Aber was... Wie war deine Frage nochmal?
Dass du durch die Zeit mit Jesus auch immer wieder Bestätigung erfahren hast von Gott.
Genau, dass Gott mein persönlicher Gott geworden ist. Die Bibel spricht ja davon, dass man Gott auf die Probe stellen soll. Nicht versuchen, also ihn herausfordern, sondern auf die Probe stellen. Das heißt einfach nur, dass man ihn testet, schau, ob man ihm wirklich vertrauen kann. Und eine Begebenheit war, wo ich im Zivi zum Beispiel gewesen bin und Gott sagt, dass er für uns nur das Beste über hat und dass er uns beschützt, dass er immer bei uns ist. Und weil ich im Zivi im Auslandsdienst in Rumänien habe mit Straßenjugendlichen gearbeitet und da war ich einmal unterwegs mit meinem Auto, hatte ein ziemlich sportliches Auto, also ein starkes Auto für einen jungen Burschen eigentlich, zu stark, und war schnell unterwegs. Und dann, es war irgendwie so ziemlich wüst, also kaum Verkehr, und fahr so, ich weiß nicht wie viel, aber fahr so eine Kuppe rauf und bei dieser, die war ziemlich lang gezogen, hatte Geschwindigkeit und da ist mir nämlich geschossen, da ist mir die Fahrschule wieder eingefallen, das, was man in der Fahrschule lernt, das passiert sehr selten. Aber da ist mir geschossen hinter einer Kuppe, Vorsicht in deiner Kuppe, man weiß nie, was dahinter kommt. Gell? Und dann da bin ich vom Gas runtergegangen, habe ein bisschen Bremse gedrückt, aber haben wir gedacht, wird es nichts geben. Und war oben auf der Kuppe und direkt hinter der Kuppe war 90 Grad Kurven. Ohne irgendwelche Zeichen, ohne Leitplanken. Und natürlich Panik und man darf ja auch nicht zu stark bremsen, weil dann... Und habe die Kurve gerade mal so geschafft, bis auf die andere Seite sozusagen. Und das war kurz vorm Schotter, vorm Randstreifen. Und geradeaus war überhaupt keine Leitplanke, nichts. Und da ging es ziemlich steil tief runter. Und als ich die Kurve dann geschafft habe und wieder atmen konnte, ist mir so bewusst geworden, boah, unglaublich, dass diesen Gedanken, dass Gott mir den, hätte ich vorher nicht gebremst oder vom Gas runtergegangen, wäre ich da... Also da hätte es mich geschleudert und wer weiß, wann da ein Auto vorbeigekommen wäre das nächste Mal. Gell? Abgesehen davon, ob man überhaupt lebendig da rauskommt, weil es ziemlich tief runtergegangen ist. Das war so auch ein Zeichen, Gott ist da. Und Gott hat mir diesen Gedanken gegeben vorher, weil wer denkt denn an die Fahrschule? So gar nicht als junger Bursch hinterm Steuer.
Bewahrung.
Das war voll die Bewahrung, genau.
Würdest du sagen, dass Gott dein Leben verändert hat, auch im Hinblick auf diese Vorzeichen deiner Kindheit, wie es losgegangen ist und dann mit den vielen Lügen. Seither, meine ich.
Ja, also wie gesagt, die Tatsache, dass ich gläubig bin und dass ich Herrn Jesus lieb habe und einfach tun möchte, was ihm gefällt und was er sowieso gut ist für mich und für uns, wäre ich sicher ein Krimineller geworden. Und das ist mir einfach immer wieder bewusst, wo ich merke in meinem Leben, das kitzelt mich. Mhm. Das heißt nicht, dass ich ein perfekter Mensch jetzt bin, ohne Fehler, ohne Sünden. Und auch nachdem ich gläubig geworden bin an Herrn Jesus, habe ich auch gelogen. Aber wenn das passiert, dann will ich das auch bereinigen mit Gott und um Vergebung bitten und dass die Beziehung passt, dass nichts zwischen Gott und mir steht. Mhm. Das ist mir schon wichtig.
Mhm.
Genau.
Wie bittest du Gott um Verzeihung, wenn du was falsch gemacht hast? Wie machst du das?
Ja, das kennt man eigentlich eh, dass man mit Gott redet im Gebet. Und wenn mir zum Beispiel eine Lüge oder ich sag mal eine Sünde einfällt, weil manchmal tut man es auch unbewusst, dann bitte ich Gott um Vergebung. Wenn es mir bewusst ist, oder die Bibel spricht davon, was ja der Liebesbrief Gottes ist an uns Menschen, da bitte ich einfach Gott um Vergebung. Und in der Bibel steht auch, dass Gott Sünde hasst. Und deswegen musste der Herr Jesus dafür sterben, als Bezahlung für die Sünde. In Römer steht, dass der Lohn der Sünde ist der Tod. Das sind einfach Gottes Regeln. Und das kann ich voll gut nachvollziehen, weil Gott ein heiliger Gott ist und er keinen Kontakt, keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann.
Mhm.
Und deswegen ist mir das auch wichtig geworden, nachdem ich gläubig geworden bin.
Mhm. Aber du musst ja jetzt diese Vergebung nicht verdienen, sozusagen, sondern du musst ihn nur darum bitten.
Es ist ganz, ganz interessant und ich möchte einen Vers lesen aus 1. Timotheus, aus Kapitel 2. Oder vielleicht zwei Verse, eins ein bisschen ausholen. Ein Vers, was mir als Kind wichtig war, was ich immer wieder auswendig gesagt habe. Da steht in 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5. Da steht: Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Und das ist ganz interessant, weil man verbindet ja mit Geboten, was irgendwie erlasst oder Gott will uns irgendwie knechten oder so. Und dieser Vers, den habe ich als Kind immer auswendig gesagt, aber nie verstanden. Erst nach meiner Bekehrung habe ich dann verstanden, was das bedeutet, dass Gott eigentlich Liebesbeziehung möchte zu uns Menschen und nicht. Und dass die Gebote Gottes gut für uns sind. Und der zweite Vers ist, ein Kapitel später, in Kapitel 2 aus 1. Timotheus, Vers 3, da heißt es: Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unseren Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn er ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Es ist für mich auch ein gewaltiges Liebesbeweis, einfach, dass Gott uns Menschen liebt und möchte, dass wir errettet werden. Ihm ist das nicht wurscht und deswegen hat er den Herrn Jesus geschickt oder deswegen ist der Herr Jesus gekommen, um diese kaputte Beziehung wiederherzustellen. Genau.
Mhm. Benni, hast du noch einen Tipp oder einen Gedanken für unsere Zuhörer?
Ja, ich mein Anliegen ist, was mir wichtig war, dass ich weitergebe, ist einfach das, was ich erlebt habe. Gott ist kein Spaßverderber oder Bremser, sondern mit Gott kann man echt viele Dinge erleben. Ich habe jetzt nur ein Beispiel genannt, wo Gott mich bewahrt hat, wo Gott mir geholfen hat, aber das Leben mit Gott ist eigentlich gescheit herausfordernd. Da gab es noch andere Geschichten, wie der Herr einfach in meinem Leben, wo ich Gott auf die Probe gestellt habe und wo Gott einfach bis jetzt zumindest sich immer als treu erwiesen hat und wo er einfach mir zeigt, dass er mich liebt. Und das ist kein Gott mehr, der Gott meines Papas, sondern ist ein persönlicher Gott geworden. Und einfach diesen Frieden und die Sicherheit, diese Geborgenheit, die man bei Gott haben kann und zu wissen, der Allmächtige, der mich geschaffen hat, der das ganze Universum wunderbar geschaffen hat, dass der da ist und mich durchträgt durch dieses Leben, was ich nicht weiß, was morgen ist oder was in 5 Jahren ist oder wie geht es jetzt aus mit dem Krieg in der Ukraine, was passiert mit Europa und so weiter, weil es mischt sich alles ein bisschen immer mehr da in den Konflikt ein. Ja. Und das ist natürlich, da kann man schon Angst kriegen, aber das Versprechen Gottes, dass er da ist und dass er die Zukunft kennt und dass er einen guten Ausgang für mein Leben hat und für unser Leben, ist schon super. Und das würde ich gerne auch weitergeben, einfach diese Sicherheit kann man haben bei Jesus.
Hast du vielleicht noch einen Hinweis oder einen Tipp, wie jemand, der sagt, ja genau, diesen Frieden, den möchte ich auch, wie jemand starten kann?
Ja, wie gesagt, ich erzähle jetzt ein bisschen aus meinem Leben so, aber ich möchte nicht, dass jemand meinen Gott übernimmt, sondern Gott möchte eben, wie gesagt, eigene Kinder haben und er möchte, dass jeder, auch die Zuhörer, die das noch nicht in Anspruch genommen haben, dieses Geschenk Gottes, das ist nehmen. Und das ist ganz einfach, das ist das Wunderbare bei Gott. Es ist kein wissenschaftlicher Gott, wo es total kompliziert und kaum einer versteht, außer der Wissenschaftler selber, was er präsentiert, sondern Gott möchte, er reicht uns die Hand und er will nur, dass wir zu ihm kommen und sagen, ganz einfach, mit einfachen Worten, deinen eigenen Worten, Herr Jesus, ich will Vergebung von dir haben. Bitte vergib mir und ich möchte dein Kind sein und dir nachfolgen. Und zeig mir die nächsten Schritte und der Herr Jesus wird dich führen zu Menschen, die dir weiterhelfen können. Oder schnapp dir einfach die Bibel und lies das Neue Testament. Das Alte lass für später. Genau.
Danke, Benni.
Sehr gerne.
Wenn du noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gern in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün@gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge oder dieser Kanal gut tun würde, teil diese gerne. Danke, Benni, fürs Zeitnehmen. Hab mich sehr gefreut für das Gespräch und ja, wünsche dir alles Gute weiterhin. Und dir, lieber Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.